Zwischen Schichtwechsel und Schulbank muss Weiterbildung in der Pflege immer zu Lasten der Freizeit gehen? Das wollen wir in der heutigen Podcast-Folge für einen Pflegedialog einmal beleuchten.
Pflege im Wandel. Bleib informiert. Ob du in der Pflege tätig bist, Angehörige betreust oder einfach nur interessiert an der Zukunft dieser wichtigen Branche bist, der Pflegedialog-Podcast ist dein neuer Begleiter. Tauche ein in die relevanten Themen, die den Pflegealltag beeinflussen. Von politischen Entscheidungen bis zu innovativen Technologien. Was passiert wirklich hinter den Kulissen? Wie beeinflussen aktuelle Gesetze und technologische Entwicklungen deinen Arbeitsalltag? Mit zwei Experten aus der Pflege- und Unternehmensberatung bieten wir dir fundierte Einblicke aus unterschiedlichen Perspektiven und bringen dir das Wissen, das du brauchst, um auf dem Laufenden zu bleiben und besser informiert zu sein. Stell dir vor, du bist immer einen Schritt voraus. Du verstehst die Auswirkungen der neuesten politischen Entscheidungen, entdeckst neue Pflegetechniken und erfährst, wie künstliche Intelligenz deinen Job verbessern kann. Mit dem Pflegedialog-Podcast bekommst du nicht nur Antworten, sondern auch wertvolle Impulse für deinen beruflichen und persönlichen Alltag. Warte nicht. Abonniere jetzt den Pflegedialog-Podcast und werde Teil einer aktiven Community, die sich für die Zukunft der Pflege stark macht. Folge uns auch auf Instagram, um keine Updates zu verpassen und direkt in den Dialog mit uns zu treten. Teile den Podcast mit deinen Kolleginnen und Freundinnen. Gemeinsam gestalten wir die Pflege von morgen. Pflegedialog Podcast. Mehr als nur ein Gespräch. Dein Podcast für Wissen, Austausch und Fortschritt
Holger,
in der Pflege.
Herzlich willkommen.
Hallo Christian, auch dir. Hallo. Und die Zuhörer natürlich auch.
Ja, ein herzliches Willkommen. Super Thema, weil es die Expertise von uns beide sozusagen abholt. Und Weiterbildung ist einfach ein Thema, was die Pflege zusätzlich zu dem Fachkräftemangel immer natürlich vor Herausforderungen stellt. Und deswegen, Holger, die Frage an dich, wie nimmst du das denn in deiner täglichen Arbeit als Dozent für Pflegeberufe in den entsprechenden Einrichtungen denn wahr?
Ja. Ganz, ganz unterschiedlich, Christian, ganz viele unterschiedliche Aussagen. Entweder heißt es auch schon wieder eine Fortbildung oder soll eine Fortbildung, aber meine armen Kollegen, Kolleginnen müssen die Arbeit machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann ist die Frage immer auch von manchen Kunden von mir, kannst du das online machen oder gibt es eine andere Möglichkeit, wie wir dieses Wissen erlangen können, diese Qualifikationen? Und da hat sich ja in den letzten 10, 20 Jahren einiges getan.
Hurra, zum Glück.
Aufgrund deiner Tätigkeit hast du da vieles initiiert, wo ich mit eingebunden war. Online-Schulung, Hybrid-Schulung und so weiter. Das ist das eine. Das andere ist denn, ja, wie gehen die Arbeitgeber mit der Weiterbildungsinteresse der Mitarbeiter um? Nutzen die das aus? Sollen die das in der Freizeit machen? Damit ja die auch ihre Arbeit noch schaffen, damit die Patienten, die Bewohner ordnungsgemäß versorgt werden. Das wird manchmal auch ein bisschen ausgenutzt, das Interesse der Mitarbeiter an Fortbildung, was ich für nach wie vor immer noch sehr hoch halte. Dann kommt die natürlich dazu, dass ich sowieso als Betreiber viele Weiterbildung machen muss, ob es Hygiene ist, ob es Erste Hilfe ist, Datenschutz, so als Pflichtfortbildung. Dann habe ich auch dementsprechend Praxisanleiter, die brauchen eine Pflichtfortbildung, aber die reicht meines Wissens nicht aus. Sie müssen auch Literaturrecherche machen, sie müssen sich auf dem Laufenden halten, was ändert sich demnächst, was ist vorgesehen. Wie gehe ich damit um insgesamt? Und da habe ich gedacht, das ist eine tolle Idee für einen Podcast, weil du auch mit deiner Expertise durch deine langjährige Tätigkeit bei einem Weiterbildungsunternehmen da sehr involviert bist, sodass wir beiden vielleicht mal ein paar Aspekte aufzeigen können, unseren Zuhörern,
Ja, absolut. Also nicht nur in der Tätigkeit für diesen Bildungsträger, sondern ich habe ja währenddessen sehr, sehr, sehr viel auch in dem Bereich gemacht. Also ich bin ja über lange Jahre in dem arbeitspädagogischen Kreis von dem Fernstudienverband gewesen. Ich habe ja insgesamt Fernlehrgänge selbst konzipiert, darunter eben Aromatherapie, Pflegedienstleiter, QMB und so weiter. Ne? Aber habe dann zusätzlich natürlich gerade noch und das weit vor Corona die Ausbildung an der Fernuni Hagen gemacht zum Thema E-Trainer, also gerade was so elektronische auch Prüfungsformate und Lernformate anbetrifft. Habe dann nach Corona oder währenddessen, das hattest du ja auch mitbekommen, haben wir eine Ausbildung in dem Bildungsträger angeboten, speziell, wo wir unsere Dozenten mitgenommen haben, zu sagen, hey, Hybrid ist ein wichtiger Aspekt, ne? So. Und es ist natürlich so, dass die neue Arbeitswelt, ja, immer auch die Bedürfnisse der entsprechenden Menschen sozusagen aufgreift. Und ich als Unternehmen oder als Führer von einem Unternehmen, auch Pflegeunternehmen etc., muss natürlich schauen, wie kriege ich das alles in Einklang. Ich habe quasi ja die Bedürfnisse, die der Bewohner oder der Patient hat. Ich habe die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Ich habe unterschiedlichste Herausforderungen. Und ich muss ja vom MDK heraus sozusagen bestimmte Zertifikate einfach nachweisen. Datenschutz hast du schon angesprochen, diverse Hygieneschulungen etc. Und das muss ich irgendwie in einem Einklang bringen, so, und das ist ein wichtiger Punkt von meiner Seite, damit ich nicht nur Zertifikate sammle, die ich irgendeiner Stelle vorweise, sondern so, dass natürlich ein Kompetenzerwerb auch bei den Mitarbeitern stattfinden kann. Weil letztendlich ist das mein wirkliches Kapital, was ich auch irgendwo dann habe, ist, wenn ich gut ausgebildete Mitarbeiter habe, dann macht mich das zu einem guten Arbeitgeber, es macht mich zu einem leistungsfähigen Arbeitgeber und zu einem effizienten Arbeitgeber.
Ja, genau das.
Und wenn du nochmal an die ganzen letzten Fortbildungsmonate und Jahre denkst, was denkst du denn, ist so die größte Herausforderung, die ein Pflegeunternehmen jetzt gerade sozusagen lösen muss in Bezug auf die Ausbildung oder Weiterbildung der Fach- und Hilfs- und Betreuungskräfte?
Ja, ganz einfach die pflegewissenschaftlichen neuen Erkenntnisse, die über Expertenstandards oder andere Vorgehensweisen in der Behandlung dieser Menschen passiert. Da ist ein erheblicher Fortbildungsbedarf, weil wir sind da im Wandel, auch die Pflege von der Pflegequalität her andere Anforderungen an uns gestellt werden. Dann immer mehr die Spezialisierung in der Pflege. Du kennst meine Themen, wo ich aktiv bin, Pain Nurse, Palliative Care. Da ist einfach ein Wandel. Da muss jeder Mitarbeiter immer auf den laufenden Stand gebracht werden. Und das ist eine große Herausforderung. Und wenn ich das berechne, wenn ich die Leute irgendwo hinschicke, kostet Geld und Zeit. Wenn ich einen Dozenten, Dozentin ins Haus hole, die Arbeit muss gleichzeitig noch gemacht werden bei knapper Fachkräftequote oder vorhandenen Fachkräften, vielleicht einige Stellen frei. Das ist eine Wahnsinnsherausforderung für die Einrichtung. Und da gibt es ja, denke ich mal, Möglichkeiten, wie man da eine Verbesserung individuell für die Betriebe erreichen kann.
Ja, und also du wirst ja auch viel von Betrieben angefragt, mal eine Schulung zum Beispiel, Medizinprodukte und so weiter zu halten. Was sind denn so die gängigsten Formate, die dann die Kunden an dich herantragen? Ja? Du hast eine Variante schon gesagt, Online-Schulung, ich vermute im virtuellen Klassenzimmer.
Ja, genau, über Zoom oder andere Anbieter, ganz unterschiedlich, wo die Kunden sich mit auskennen, deshalb muss ich mit mehreren Systemen arbeiten können. Dann live natürlich immer wieder, es gibt Sachen, die gehen nur live, für mich gehört zum Beispiel Wundmanagement dazu oder Pain Nurse. Das sind Sachen, die für mich wirklich optimal nur live gemacht werden können.
Kennst du meine Haltung dazu?
Ja, genau. Aber das ist meine Sichtweise. Aber es gibt auch Sachen, die durchaus in anderen Formaten passieren können. Ein Kunde von mir, der hat zum Beispiel einen Anbieter gefunden, wo diese Standardfortbildung als Online-Kurs ohne Dozenten stattfinden, indem da einfach Szenen eingeblendet werden mit Wissensvermittlung und anschließend muss ein Test geschrieben werden. Das ist Datenschutzgrundverordnung, Schweigepflicht und so weiter, Hygiene in manchen Themen, Erste Hilfe sogar, ja, wo einfach dieses Tool der Mitarbeiter sich einloggt, das bearbeitet und wenn er es geschafft hat, die richtige Antworten, kriegt er die Teilnahmebestätigung. Das finde ich ein tolles Format für so Standardthemen, weil ich sage mal, viel wichtiger sind eben die Formate, die Unterschiede, die es gibt, je nachdem für welches Wissensgebiet oder für welche Voraussetzungen in den Betrieben vorhanden sind. Die Fortbildung muss sich an die Betriebe, an die Erfordernisse der Mitarbeiter anpassen. Und da wirst du gleich bestimmt ein paar tolle Ideen haben, das weiß ich, Christian, wie sich diese Formate nennen und für was die geeignet sind.
Oder ja, für welche absolut. Wohnen. Absolut. Also du hast jetzt natürlich schon einen Fall, das sogenannte E-Learning. Und hier müssen wir natürlich immer schauen. Ne? Also E-Learning ist ja nur das elektronische Lernen. Ja? In der Verantwortung, die ich für den Bildungsträger innehatte, haben wir mehr und so häufig über genau dieses Thema gestritten. Mit den einzelnen Landesregierungen, mit den Behörden, was Zulassungen anbetrifft für solche Themen. Das heißt, NRW, Hessen zum Beispiel, die haben für die Pflichtfortbildung der Praxisanleiter ja das reine E-Learning ausgeschlossen. Ja, das, also man darf es einfach, die 24 Stunden für die Praxisanleiter dürfen nicht in so einem, wie du das schon genannt hast, reinem E-Learning-Kurs. Also man nennt das, was du gesagt hast, auch Web-Based Training. Ja, so, da gibt es Spezialanbieter, die da komme ich später nochmal drauf. Also das heißt, man muss natürlich auch immer schauen, was gibt es denn sozusagen für Vorgaben aus den Bundesländern. Die Anbieter sind häufig deutschlandweit unterwegs und bieten quasi eine Fülle für alle an. Heißt aber nicht, dass das für mein Bundesland auch zulässig ist. Ja? Heißt, wenn ich dann teuer solche Web-Based Trainings etc. einkaufe pro Mitarbeiter und letztendlich ist es aber für mein Bundesland, für meinen Landkreis etc. nicht zugelassen, dann kriege ich da ein Problem. Ja? Ja. Heißt, da müssen wir natürlich drüber nachdenken. Ich will aber noch mal einen Schritt zurückgehen. Deswegen, darauf zog sich auch die Frage, was wird denn häufig sozusagen genutzt? Da hatten wir das virtuelle Klassenzimmer, was quasi bedeutet, dass der Lehrer, Dozent quasi, wie du jetzt an deinem Rechner sitzt und alle anderen locken sich sozusagen ein. Da gibt es ja auch unterschiedliche Cases, sodass man einen Meetingraum hat, wo 6, 7 Leute sitzen, auf ein Screen schauen oder aber jeder seinen eigenen Rechner hat. Ne? Das sind so die gängigsten Formate an der Stelle. Und dann wird quasi das, was man sonst Präsenz macht, in die Online-Welt übertragen. Das haben wir, wo es zu Corona hinging, und davor natürlich schon eher genannt als Webinar, damals in unsere Fernlehrgänge ja integriert gehabt, in die Didaktik der Fernlehrgänge. Und du kennst meine Haltung zu den Themen. Und ich bin immer ein Fan davon, es nicht mit irgendwelchen fancy Softwares etc. zu sehen, sondern wirklich zu schauen, was die Methodik und Didaktik dahinter. Also wie soll der Outcome sein? Und darauf suche ich dann das entsprechende Szenario aus. Was will ich damit sagen? Der Outcome ist sozusagen die Fähigkeit, die am Ende des Tages oder der Woche, der Monate, je nachdem, soll denn mein Mitarbeiter haben? Und darauf wähle ich dann die geeignete Methode, die Didaktik, sozusagen Methodik aus. Ja? An alle Praxisanleiter, die jetzt dem Podcast zuhören, ihr wisst, wovon ich spreche. Ich will aber, dass jeder Hörer irgendwie mitgenommen wird. Deswegen erkläre ich bestimmte Sachen einfach ein bisschen tiefer, damit jeder versteht, was ich meine. Und da haben wir zum Beispiel unterschiedlichste Ansätze, die für mich einfach immer mit dabei sind. Und du selbst weißt, ich bin ein Riesenfan von Blended Learning. Ja. Was bedeutet Blended Learning? Blended Learning heißt, dass ich unterschiedliche Sequenzen denke und unterschiedliche Methoden einbinde. Soll heißen, wenn wir jetzt zum Beispiel von Wundmanagement, weil das Beispiel ja genannt war, sprechen, dann könnte man sozusagen überlegen, wie schaffe ich es denn, in einem Präsenztraining eine heterogene Gruppe sozusagen zu einer homogenen Gruppe zu machen, damit, wenn ich in die Präsenzschulung gehe, alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Ja, ja. So, jetzt kann ich natürlich sagen, ich hole die alle rein und entwickle für die Präsenz oder mit Präsenz, und das ist mir ein wichtiger Punkt, meine ich eben auch, dass, also ich gehe in meiner Definition immer weg von Präsenz, Online, virtuelles Klassenzimmer und sage immer synchron oder asynchroner Unterricht. Ja, synchroner Unterricht bedeutet, dass man live interagieren kann. Man kann dem Dozenten Fragen stellen oder der Lehrkraft. Das ist synchroner Unterricht. Asynchron bedeutet alles, was ich nicht live in Präsenz oder online mache, sondern wo ich gegebenenfalls mir ein Video anschaue, ein E-Book lese, whatever. Das ist asynchron, also etwas, wo ich nicht direkt mit einer Lehrkraft in Austausch gehen kann. Das ist für mich sozusagen die beste Möglichkeit, Sachen eben auch zu erklären. Und bei Blended Learning schaut man sich eben an, wie kann ich die einzelnen Sequenzen, die einzelnen Lernziele denn am effektivsten erreichen und wähle dafür die passende Methodik. Ja?
Ja.
So, jetzt könnte ich natürlich sagen, Wundmanagement mache ich in einem Block 3 Tage, 4 Tage, ja, und schaffe während der Präsenzphase, also synchroner Unterricht, dass es eine homogene Gruppe ist, eine homogene Lerngruppe ist und es bleibt alles sozusagen live. Ja, alles synchron. Dann ist es natürlich sehr zeitintensiv, was alles auf den Block fällt. Deswegen Blended Learning, dann geht man hin und sagt, okay, was kann ich gegebenenfalls durch eine PDF, durch ein Buch, durch ein Video vorlagern, ja, und komme in den Synchronunterricht mit einem gewissen sozusagen Vorwissen, so dass alle gleich den gleichen Wissensstand haben, ja, also den gleichen Grundwissensstand haben, damit ich als Dozent oder als Lehrkraft daran ansetzen kann. Das ist ein Vorteil von Blended Learning. Ja?
Ja.
Ich mache es ein bisschen effektiver. Darin finde ich ein Mega-Tool. Ja, wir kennen alle diese Sprach-Apps, diese wie Lernibabble und so weiter. Ja, und das nennt sich Micro-Learning. Ja, und das ist gerade für solche Sequenzen sensationell. Ne? Ich nehme mir unterschiedliche kleine Lerninputs, die ich entsprechend eines Lernpfades, ja, anwende, ja, auf zum Beispiel bei den Sprach-Apps, die wird der ein oder andere von euch kennen. Ich baue quasi auf einen Grundwortschatz auf und dann kommen komplexere Sätze, von den Sätzen kommen, also es wird immer größer und das sind so Micro-Learning-Sachen. Man nutzt interaktive Infografiken, mega geeignet Quizzes. Also Micro-Learning ist gerade für die Anwendung in der Pflege meiner Ansicht nach eine der geilsten Tools oder Methoden, die man einsetzen kann, weil man schaltet zum Beispiel einfach ein Quiz voran und anhand der Antworten, der falschen oder korrekten Antworten, bietet man dem Benutzer, dem Mitarbeiter einfach weitere Lernelemente. Das wird häufig meiner Erfahrung nach einfach nicht gemacht. Man hat einfach das Standardvideo. Und ich kenne auch ein paar Anbieter, wie du vorhin genannt hast. Ich weiß nicht, welcher Anbieter das war. Vielleicht Pflegecampus, Realize Learning. Und es gibt noch ein paar andere Lecturios hier aus Leipzig, ein Anbieter, die sich darauf spezialisiert haben. Ich finde diese genial. Und du weißt genau, dass wir in dem Bildungsträger 2015 den zweiten Platz der Pflegeinnovation gewonnen haben. Ja. Mit einem E-Learning-Kurs zur Decubitus-Expertenstandard. Da war von Pflegecampus, Realize Learning und Lecturio noch überhaupt nichts am Markt zu hören. Das heißt, wir haben uns da schon sehr, sehr früh mit beschäftigt. Das Grundproblem dieser Lösung, ja, ist super. Man bekommt quasi Zertifikate, die man vorweisen kann. Die Lernmotivation sinkt aber an der Stelle, indem ich jedes Jahr die gleichen Lektionen durchlaufe.
Richtig, genau.
Ja, wenn ich da nichts Neues erfahre, ja, dann klicke ich mich bloß noch durch. Safe, Thema erledigt. Web-based Training, schwierig. Also da muss der Anbieter, wenn ihr euch dafür entscheidet, fragt immer bei dem Anbieter nach, wie häufig werden denn die Lehrmaterialien auch aktualisiert? Gibt es für die nächsten Jahre, ja, wenn wir zum Beispiel, es gibt Bundesländer, da darf man den Praxisanleiter-Refresh-Kurs tatsächlich im E-Learning ausführen. Fragt bitte nach, wie viel unterschiedliche Lernlektionen gibt es denn? Nicht, dass eure Praxisanleiter da irgendwie jedes Jahr das Gleiche machen. Dafür ist diese Refresh-Fortbildung nicht gedacht. Die ist wirklich dafür gedacht, dass man auch eine gute Lernkurve sozusagen bekommt. Ja? Das ist ein Nachteil dieser E-Learning-Plattform und meinen Kenntnisstand. Und mit den ganzen Pflegedienstleitern, Einrichtungsleitern, mit denen ich mich unterhalten habe oder Pflegedirektoren, die sowas im Einsatz haben, ist tatsächlich die Motivation dahinter, ich brauche den Mitarbeiter nicht während der Arbeitszeit freistellen, ich habe das Zertifikat, wenn das mal jemand sehen will, ich habe aber noch nicht einmal gehört, dass sie froh sind, was für ein Lernen, also was mit dem Outcome ist, dass sie froh waren, dass die Leute sozusagen auch wirklich nochmal neue Innovationen mit reingebracht haben, neue Gedanken, habe ich noch nie gehört. Schreibt es mal in die Kommentare, wie eure Erfahrungen damit sind. Das ist auch ein Grund, wir haben bei dem alten Bildungsträger auch eine Online-Akademie an den Start gebracht und wir haben aber damals eine andere Motivation gehabt. Und zwar hat mich das damals als Leiter der Einrichtung sozusagen gestört, dass wenn wir mit Kunden gesprochen haben, die immer gesagt haben, ja, Inhouse-Seminare, ne, wie Expertenstandard und so weiter, ja, wir müssen die, wir können nicht irgendwie Workshops oder irgendwas Innovativeres machen, weil wir müssen ja nachweisen, dass wir XYZ gemacht haben. Deswegen haben wir 2015 eben mit den ersten Expertenstandards angefangen, die digital als Web-based Trainings anzubieten, kostenlos für alle, ja, die das, die einfach nur das Zertifikat haben wollten, einfach aus der Motivation heraus, dass wir unseren Dozenten, wenn wir die in den Inhouse schicken, die auch mal schönere Unterrichte, also nicht nur Standard, Dekubitus und gib ihm 3 Stunden oder 3 Unterrichtseinheiten, 4 Unterrichtseinheiten, sondern dass man wirklich mal ein bisschen individueller arbeiten konnte, sodass die Leute, da, die da drin sitzen, nicht sozusagen so auf 7:30 sitzen und denken, oh, jedes Jahr das gleiche, der gleiche Kaffee. So. Lassen wir unsere Motivation heraus. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare, was für ihr für Erfahrungen gemacht habt. Ne? Ich bin ein großer Fan von E-Learning-Plattformen. Ja? Ich bin aber ein Fan davon, zu überlegen, welche Sachen kann man quasi miteinander verknüpfen. Ja? Und da ist eben Micro-Learning ein Riesenthema dabei. Ja? Was ich richtig cool finde, sind so Peer-Learning und Mentoring-Programme, ja, weil man die Stärken der einzelnen Kollegen eben nutzt, ja, und denen natürlich damit auch einen größeren Sinn gibt, ja, so, ich stärke auch da wieder meine Arbeitgebermarke, ja, und es werden, und das ist ein wichtiger Punkt, das kriegt man in so Videos ganz, ganz schwer hin, ja, wirklich praktische Erfahrungen übertragen, ja, also das ist, finde ich, als eine Methode, die kommt auch aus dem Konstruktivistischen, nicht aus dem Behavioristischen. Richtig cool, und da greife ich nochmal das Wundmanagement-Thema auf, ja, Simulationstrainings. Ich hatte Anfang, noch vor Corona, mit Zoom, das ist ein Anbieter für zum Beispiel Meeting-Softwares, viele von euch werden die kennen, ja, die Software Zoom. Mit denen hatte ich aber mit einem Consultant Kontakt, vor Corona noch, und da ging es darum, gewisse Simulationen, also ganz komplexe Szenarien umsetzen zu können. Die haben nämlich zum Beispiel ein Klinikum in Bielefeld, ein Projekt, gemeinsam mit einem Schulungsanbieter aus Österreich, haben die ein Thema umgesetzt, wo man über Simulation und Virtual Reality sozusagen die Ärztefortbildung realisiert hat. Und da ist jetzt, seitdem ich mit denen gesprochen bis jetzt, extrem viel passiert. Das heißt, du hast recht, manche Sachen kann man nur in Präsenz machen, würde ich aber sagen, manche Sachen kann man nur synchron machen, ja, weil die ganze AR-Technologie ist gerade so weit, dass man, und das ist ein Punkt, wenn ich zum Beispiel Virtual Reality nutze, um gewisse Szenarien einzubinden, kriege ich natürlich auch die Stresssituation repliziert, die ich sonst in einem Schulungskontext ganz, ganz schwierig hinbekomme. Ein sehr gutes Beispiel ist ja das Pilotentraining. Ja, ich war letztens bei einer Ausbildung in Essen und genau daneben war ein Flugsimulator, also eine Riesenhalle, wo ein Flugsimulator, und da sind die ganzen Piloten jeden Tag, waren sie, sind da rein, habe ich an den großen Autos erkannt, die vor dieser Halle standen, ja, und die trainieren dann natürlich die Sachen, die man normalerweise nicht will während eines Fluges, aber so eingestreut werden können, ja. Ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel ist natürlich außerklinische Intensivpflege, Heimbeatmung. Ja, was passiert denn in Stresssituationen? Wo muss ich, an welchen Schalter muss ich wie drehen? Nur weil ich es weiß, ja, heißt es nicht, dass ich auch in einer Stresssituation darauf zugreifen kann. Und durch Simulationstrainings kann ich das natürlich replizieren und kann da wirklich rein, ja. So, ich weiß nicht, ob du gegebenenfalls auch damit schon Erfahrung gemacht hast mit solchen Simulationen.
Kann ich dir sagen, die Uni Göttingen ist europaweit die erste Klinik, die in der Studentenausbildung für die Mediziner und für die Weiterbildung der Ärzte diese Technologien nutzt. Die haben ein riesen Simulationscenter. Die Studenten zum Beispiel machen Gespräche mit Patienten und dort wird, je nachdem, welche Fragen Sie stellen, eine Antwort vorformuliert und Sie müssen anschließend auf eine Diagnose kommen oder weitergehend Untersuchungen durchführen, die dann mit irgendwelchen Ergebnissen eingespielt werden. Und wir haben ein großes Testcenter oder Simulationscenter für minimalinvasive Operationen, wo die Ärzte praktisch in der Theorie geschult werden mit AI, dass die Instrumente führen im Bauch zum Beispiel oder im Gelenk eines Patienten und dann Situationen auftreten, eine Blutung oder ähnliches und damit umgehen müssen, bevor sie das erste Mal diesen in der Praxis das so durchführen als OP. Ja. Ob das ein Kreuzband-OP ist, ob das ein Entfernung der Gallenblase ist, all das kann dort simuliert werden. Ich habe mir das mal angeguckt. Die haben da Millionen mit Geldern der VW-Stiftung, die da zur Verfügung waren, investiert. Und deshalb, man hat das auch an der Attraktivität der Uni Göttingen für die Studenten gesehen, haben wir auf einmal wesentlich mehr Bewerber für unsere Medizinstudienplätze wie vorher. Ja. Weil wir das modernste in Europa zumindest vor 2 Jahren waren. Ich weiß nicht, ob das noch der Fall ist, aber vor 2 Jahren gab es...
Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, weil da haben natürlich viele nachgezogen in dem Moment, als die ganzen Tech-Education-Unternehmen auf den deutschen Markt mit rübergekommen sind. Also das ist jetzt keine Werbung für irgendeinen Anbieter, ne? Aber es gibt jetzt einfach schon Standardszenarien, ja, die man mit so HoloLens AR-Brillen einfach machen kann. Ja, man hat dann so Handschuhe an und man kann das wirklich mit Kopfhörer. Es ist phänomenal und es gibt halt wirklich schon Standardlösungen. Ja, ähnlich wie das Pflegecampus mit Videos gibt es da Standardlösungen. Und der aber Punkt ist nicht.
Christian, will ich nochmal einwerfen, gibt es Bereiche, aber es sind momentan noch die kleineren Bereiche, finde ich.
Naja, also natürlich, klar.
Pflege, Notfalltrainings, ja, aber so der Standard, da denke ich, gibt es andere geeignete aus dem, was wir bisher vorgestellt haben.
Ja, natürlich, aber wir wollen ja in unserem Podcast auch vor allem alles abdecken, alle Perspektiven und ja. Da hast du völlig recht, natürlich. Für gewisse muss man, das ist ja das, was ich anfangs meinte, man muss immer schauen, was soll der Outcome sein. Wenn ich aber wirklich sozusagen diesen Case habe, dass ich merke, boah, meine Leute brauchen nochmal diese Simulation, diesen Stressfaktor, denn, ja, so, dann Erste-Hilfe-Trainings und so weiter, die gibt es definitiv, ja. Und jetzt die Frage, mache ich das über ein Videotraining oder mache ich ein Simulationstraining? Und Simulation meine ich ja nicht nur, ich mache das mit einer VR-Brille oder sowas, sondern ich kann natürlich auch ein Simulationstraining machen, indem ich dort Dozenten einlade und sage, wir schaffen ein absolut einwandfreies Handlungsszenario. Ich meine nur, es muss sozusagen eine synchrone Sache sein, weil das Wichtigste ja. In solchen Situationen ist auch, ich brauche Feedback, was hätte ich besser machen können und so weiter. Ja, ich brauche hinten raus Feedback. Ja, E-Learning haben wir, glaube ich, einige schon zugesagt. Da geht es dann meistens darum, die Zertifikate zu bekommen, Wissensabfragen zu machen. Ja. Das ist übrigens ein wichtiger Punkt. Achtet bitte bei Bildungsträger, die ihr dafür oder als Lösung, die ihr dafür nutzt, achtet bitte darauf, dass ihr immer Quizzes, Lernerfolgskontrollen habt. Ja, warum ist das wichtig? Das hat auch einen Aspekt der Lernmotivation. Wenn ich ein Feedback bekomme, hey, das machst du richtig, dann habe ich eine Selbststärkung in mich, ich empower mich sozusagen. Wenn ich was falsch mache oder nicht komplett korrekt mache, ja, dann kriege ich eben auch das Feedback und kann sagen, ah, okay, alles klar. Ja, und hier finde ich gerade die Multiple-Choice-Sachen, ja, die viele Anbieter machen, da nicht so perfekt geeignet für, ja, weil es einfach, wenn das immer das Gleiche ist, ab dem 2. Jahr keinen wirklichen Impact mehr gibt. Ja, da sollte man überlegen, ob man vielleicht eine andere Art der Quizze bevorzugt, beispielsweise wirklich auch mal Denkaufgaben, wo ich was eintippeln muss oder Voice, es gibt jetzt schon viele Anbieter, wo ich was einspreche oder Video aufnehme, ne, sowas. Und das ist ja, wie jeder von uns oder viele von uns haben einfach ein Handy, das nehme ich dabei und filme mich, ja, so. Aber das ist wirklich wichtig, weil dann kriege ich ein qualifiziertes Feedback. Dann ist es wichtig, wenn ihr einen Anbieter auswählt, dass er sehr schnell dort ein Feedback gibt, ne. In 5 Wochen brauche ich kein Feedback zu dem, was ich da vor 5 Wochen gemacht habe. Na, also es muss ein schnelles Feedback geben. Ein wichtiger Punkt ist übrigens auch das, was ich während der gesamten Corona-Zeit bei allen Schulen stark kritisiert habe. Die haben gesagt, okay, wir machen den Unterricht digital, ja, haben aber das Feedback an die Schüler vergessen. Ne? Die haben zwar Sachen eingesammelt, aber es gab nie ein Feedback, haben die Schüler das richtig gemacht. Findet im Klassenraum irgendwie gut statt, aber online, das haben unsere Lehrer bei den Erfahrungen, die ich gemacht habe, haben sie überhaupt nicht gut hinbekommen. Das hat sich jetzt ein bisschen gebessert, ja, aber achtet bitte darauf, ja, das hat einen großen Impact. Just-in-Time-Learning ist noch ein Effekt, den ich richtig cool finde. Geht halt darum, dass man den entsprechenden Arbeitsprozess in dem Moment, wo man den tut, sozusagen gelernt bekommt. Zum Beispiel könnte bei einer Pflegedokumentationssoftware, ja, könnten einfach in den entsprechenden Bereichen so Links drin sein zu entsprechenden Schulungsvideos. Was ist da wie einzutragen? Wie funktioniert das und so weiter. Das ist so Just-in-Time-Learning, finde ich eine smarte Möglichkeit und eigentlich relativ simpel umsetzbar. Ja? Ein Punkt, den ich geil finde, also habe ich jetzt fast bei jedem gesagt, glaube ich, ne? Man merkt schon, dass es wirklich gute Lösungen gibt, ist Game-Based Training.
Ja.
Game-Based Training ist spielbasiertes Lernen, finde ich sensationell, ist aber mit eines der aufwendigsten Sachen, ja, weil man sozusagen auch da unterschiedlichste Szenarien sozusagen simuliert, ja, in Form von mit Avataren arbeiten etc. Hat aber einen immensen Outcome, ja. Holger, ich weiß nicht, hast du so eine Anwendung schon mal in Pflegeeinrichtungen erlebt? Gerade
zum Thema Pflegeeinrichtungen oder nicht? Ich kenne es von anderen.
Ja. Mhm. Was kennst du da für eine Lösung?
Ich weiß nicht, wie die heißt. Ich habe es erlebt bei der Firma Sartorius an dem College. Dort wird sowas angewendet in Göttingen.
Ja.
Ein riesen College vor ein paar Jahren gebaut, wird noch weiter erweitert. Gerade große Bauarbeiten bei uns im Industriegebiet. Und als dann Tag der offenen Tür dort war, Samstag bin ich mal hin und haben die das vorgestellt. Also das fand ich genial.
Ja,
da ging es dann um bestimmte Produktionstechniken für Feinwagen.
Ja.
Ja. Mit dem Hintergrundwissen, was nicht so an war, wie ich das da vermittle. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, das ist schon ein paar Jahre her, aber die haben damit schon gearbeitet. Das
genau, also sehr, 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 sehr präsent und sehr bekannt sind Lösungen, die ich auch kenne, gerade im Thema Arbeitssicherheit. Zum Beispiel bei Gabelstaplerführerschein wird das schon sehr häufig angenannt.
Gabelstaplerführerschein, wie hieß der Klaus früher, der das Video?
Genau, aber das ist Game, es ist im Sinne Game-Based Training sozusagen. Ja, weil es geht darum, dass man das Wissen auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise macht. Und dann nimmt man wirklich so ganz kleine, kurze Videosequenzen, ja, die dann immer sozusagen das Wissen vermitteln. Ja, Stück für Stück, aber in dem Kontext eines wie so eine Art Spiel, ja, was ich durchgehe. Ja, finde ich einfach sensationell, ist aber tatsächlich für die Pflegeeinrichtung also wirklich schwierig umzusetzen. Aber wenn man einen Anbieter findet, mit dem man das vielleicht umsetzen kann, wo es was gibt, auch das stärkt nochmal die Arbeitgebermarke und spricht vor allem sehr, sehr viel junge Menschen an. Ja. Und wenn ich sagen kann, okay, ich habe jetzt nicht nur den Obstkorb, den obligatorischen und das Arbeitszeitmodell, sondern ich bin auch einer der wenigen Anbieter, der quasi bei der internen Fortbildung eben auf solche innovativen Lernkonzepte zurückgreift, stärkt das nochmal meine Arbeitgebermarke und hebt mich vor allem von anderen Anbietern sozusagen ab, die dann sagen, ja, wir machen E-Learning, ja, das ist nicht mehr so, ja, das ist nicht mehr so, zieht nicht mehr so die Leute, würde ich sagen. Was gibt es noch? Es gibt also wirklich auch automatisierte Zertifizierungstools, ja, wo man eben so Wissenchecks machen kann. Das glaube ich jetzt schon State of the Art, dass man das einsetzt, gerade zu dem Thema Datenschutz und so weiter. Also von daher, das wären so die ganzen Tools mit entsprechender Hinweisen, wie man das einsetzen kann. Da gibt es natürlich noch sehr, 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 sehr viel mehr, ja. ich persönlich schaue jetzt ziemlich stark eben auf die KI-Entwicklung in dem Sinne. Ja, da gibt es jetzt auch schon Möglichkeiten, dass man KI-basiertes Lernen anbietet. Ne? Das sind adaptive Systeme, Predicted Learning Systeme, wo einfach durch die KI täglich Micro-Learning-Elemente, also man kann diese Methodik einfach mit KI zum Beispiel unterstützend machen, dass man dem über zum Beispiel ein WhatsApp-Bot nutzt. Ja? Dann habe ich nicht die reine Lernsoftware, die ich mir sozusagen an der Stelle anschaffe, sondern ich nehme quasi einen WhatsApp oder einen Signal oder was auch immer für einen Bot, ja, und frage einmal am Tag dem Mitarbeiter irgendwas ab. Ey, so. Er antwortet, ich kann ein Szenario losdrehen, dann kriegt er jeden Tag ein Video. KI-basiert wird aber dann, also das, was gelernt wurde, quasi wird dann in einem System gespeichert, sodass ich als Führungskraft immer sehe, wo stehen denn jetzt gerade die Mitarbeiter, an welchem Lernschritt und so weiter. Ja? Virtual Reality, wow. AR-Technologie haben wir schon erwähnt.
Wenn ich da kurz einwerfen darf, Christian, das ist auch eine ideale Möglichkeit, wenn man in der Digitalisierung erst anfängt oder weitergeht, um zu gucken, wie steht der Mitarbeiter jetzt? Braucht er noch einen Schulungsbedarf durch dieses System, wenn ich das kombiniere?
Ja, klar, definitiv. Ja. Was eine Möglichkeit sein könnte, wir haben das ja vorhin gesagt, dass ich quasi Just-in-Time-Learning, ja, dass ich quasi an den Gerätschaften, die ich im Unternehmen habe, einfach einen QR-Code anbinde. Ja, weil jetzt war das eine Software, aber ich kann das natürlich auch für diverse Geräte nutzen, ja, vielleicht bei Medizinprodukte Geschichten, ja, dass ich einfach einen QR-Code an dieses Produkt oder an den Schrank oder whatever und durch das Scan mit dem Handy kriege ich quasi einen Input, startet vielleicht so ein Anleitungsvideo, kriege ich in Just-in-Time-Learning sozusagen hin, sodass es nicht nur digital sein muss, sondern auch auf andere Produkte sozusagen überzogen ist. Also ich finde, gerade das kontinuierliche Lernen ist eben über KI-Technologie relativ gut möglich. Was ich halt noch sagen würde, ist, man sollte immer überlegen, ob man gewisse sozusagen cloud-basierte Plattformen nutzt, wie zum Beispiel Slack, Microsoft Teams, damit man den Austausch fördert, weil auch das Erfahrungslernen, wie wir vorhin, Peer Learning, noch eine große Möglichkeit ist. Deswegen haben viele Anbieter auch so eine Foren im Einsatz oder solche Channels, wo man sich einfach kurz eine Frage stellt und dann direkt aus irgendjemandem antwortet dann sozusagen. Also das könnte noch eine einfache Möglichkeit sein, Microsoft Teams Channel oder WhatsApp-Gruppe, die nur dafür zählt, dass man eine fachliche Frage reinstellt und ein Kollege antwortet, der Zeit hat und so weiter. Ja, das sind so Sachen, die mir jetzt auch in dem Kontext eingefallen sind. Wir verlinken euch natürlich unterschiedlichste Softwares mal in die Shownotes. Meine Bitte wäre, wenn ihr die Folge hört und ihr sagt, boah, da sind ein paar, also es war viel, ich weiß, aber da sind ein paar Sachen dabei, die vielleicht interessant wären, die wir uns mal näher anschauen wollen, dann teilt es einfach mal an eure Pflegedienstleitung oder an den Praxisanleitungen und geht mit uns in Kontakt. Wir können euch natürlich bei dem einen oder anderen Szenario dann einfach mal ein Feedback geben, wie könnte man das eben wirklich umsetzen oder gibt es da an der Stelle schon Lösungen, die man einfach dazu kaufen kann. Man muss ja nicht alles neu erfinden. Ja, die meisten Anbieter sind da auch schon an der Erstellung von Lösungen sozusagen dran und haben das auch schon getan. Genau, in dem Sinne war das jetzt so ein bisschen mein Take an der Stelle. Was geht alles? Wo sind gegebenenfalls Szenarien, wie man das quasi einbinden kann?
Ja, ich würde vielleicht noch zum Abschluss sagen, Christian, jetzt haben wir den Mitarbeitern interessante Möglichkeiten aufgezeigt. Und wichtig ist, dass die Einrichtungsverantwortlichen, Betreiber oder Leitungskräfte jetzt schauen, wo sind die persönlichen Interessenlagen auch der Mitarbeiter, wie sie lernen wollen. Und das muss ich fördern. Wenn ich die Leute zwangsweise irgendwo in den Raum packe, online, aber die haben dann null Interesse dran, das online zu machen und gehen dann mit Widerwillen hin, ist dem Betrieb auch nicht geholfen. Ich muss wirklich gucken, was bevorzugen meine Mitarbeiter, wo liegen da die Interessen. Natürlich mit der Kostensituation, es gibt ja auch unterschiedliche Kosten für solche Schulungen, dementsprechend da eine Win-Win-Situation zu schaffen.
Ja, genau. Da würde ich aber noch mal, also safe, ja, da würde ich aber noch mal an unsere Folge von letzter Woche erinnern, ja, wo wir Digitalisierungsprojekte durchgesprochen haben. Und da war schon sozusagen der Haupttake, das zählt hierfür auch. Wir müssen immer die Bedürfnisse der Mitarbeiter da in den Hauptfokus stellen, mit dem Blick drauf, was können wir ihnen noch zumuten, was macht Sinn. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, wenn wir zum Beispiel uns für ein Tool entscheiden, zum Beispiel E-Learning-Tool, dann ist es auch okay, aber dann sollte ich auch entsprechend schauen, dass ich da ein Tool habe, was das Bedürfnis wirklich deckt.
Ja.
Und nicht, dass ich einfach einen einfachheitshalber einen Anbieter wähle, damit ich ein Zertifikat.
Ja,
und vor allem, wenn ich so kommuniziere. Also wenn ich kommuniziere, naja, wir haben diese E-Learning-Software, damit wir die Zertifikate dem MDK nachweisen können, dann hat das ja eine Haltung. Also ich habe ja eine Haltung dazu.
Ja.
Die übernehmen die Mitarbeiter sehr schnell und mit der gleichen Lernintention gehen sie dann daran. Und was dann für ein Outcome kommt, naja, will ich mal sagen, vielleicht hätte der Anbieter, der die Videos erstellt und auch die Dozenten, die dort in den Videos zu sehen sind, bei der Konzeption eine andere Intention sich gewünscht. Ja? Also achtet bitte auch da an der Stelle, was sagt ihr zu euren Mitarbeitern, wie ist die Kommunikation, wie ist eure Haltung dem gegenüber? Ja? Wollt ihr das wirklich für ein Zertifikat machen? Dann gibt es vielleicht auch noch andere Lösungen, außer teure E-Learning-Lösungen zu kaufen. Ja? Wollt ihr den Outcome, überlegt einmal, ob wirklich sozusagen das Tool oder die Methoden, die ihr gerade nutzt, passend sind für alle und schaut mal in die Förderdatenbank. Viele Sachen lassen sich natürlich auch fördern. Ja, die sind quasi auch möglich, bestimmte Sachen einfach sich finanziell sozusagen die Investition, die man tätigen muss, gegebenenfalls noch refinanzieren zu lassen an der Stelle, ja. Aber klar, guckt immer, dass das den Mitarbeitern entsprechend auch zuträglich ist, ja. Aber das Gleiche ist ja bei Präsenzlehre, ja. Ne? So, das ist nicht nur E-Learning, sondern insgesamt, ja. Wir wollten hier nur mal ein bisschen den Raum öffnen, dass es noch andere Lösungen gibt, ja. Und nicht immer die Schulbank sozusagen wirklich die einzige Wahl ist, Unterrichte sozusagen durchzuführen. Und vor allem muss es nicht immer zu Lasten der Freizeit für eure Mitarbeiter gehen. Man kann das in den Arbeitsalltag ganz, ganz smart einstreuen. Und denkt dran, ihr sucht immer neue Fachkräfte, ja, Obstkorb, Bezahlung etc. sind wichtige Punkte. Ne? Arbeitgeberattraktivität ist ein wichtiger Punkt. Weiterbildung gehört übrigens dazu.
Ja, ganz wichtig.
Ja. In diesem Sinne, glaube ich, bewertet uns auf Spotify, auf YouTube, empfehlt diesen Podcast, wenn er euch gefallen hat. Ich danke euch, wer bis zu dieser Stelle mitzugehört hat. Daumen hoch, vielen, vielen Dank. Das ist uns echt sehr, 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 sehr viel wert. Und ja, dafür machen wir das.
Danke bleibt euch, bleibt gesund, bis zur nächsten Woche.
Genau, bleibt gesund, bis zur nächsten Woche. Ciao.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert. Und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.